Dungeons und Denglisch.
So, das haben wir wieder.
Ich habe irgendwie das Gefühl, ich saß schon eine Weile nicht hier und habe in dein Antlitz geblickt, Aaron.
Ja, wir haben ein bisschen Pause gemacht.
Unbemerkterweise.
Mein Urlaub ist jetzt aber offiziell zu Ende. Und ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, wie das sein kann, dass wir über diesen guten Mann, um den es heute geht, dass wir über den noch gar nicht geredet haben.
Um wen geht's also, denn?
Ich lasse es mal offen und ich warte, wie lange es dauert, bis du dahinter kommst. Ich glaube, die Gestalt, um die es heute geht, war mit einer der einflussreichsten D&D-Gestalten, die Leute ins Hobby gebracht hat.
Ich weiß schon, weil ich ganz brav in unsere Excel-Liste geguckt habe.
Oh, okay.
Es geht um...
Gut, dann lasse ich es trotzdem offen für die Zuhörer. Es geht heute nämlich um den Dämonenfürsten der Unterwerfung und Zerstörung, eine Verkörperung des Wahnsinns. Und dieser Dämonenfürst ist bekannt unter besonders vielen Namen. Der Meister der sich windenden Tiefen, König der Abartigen, Tanari, Herrscher über alles, was in der Finsternis schwimmt. Anhänger von Helm nennen ihn den Eingesperrten. Die Yuan-Ti kennen ihn als Sios Sivash. Die Kurator nennen ihn Lemogorgon, den Tiefenvater. Und bei den Troglodyten heißt er Amon Ibor, das zischende Biest.
Wer sind denn Troglodyten?
Das sind so stinkende Dinotypen. Am allerwichtigsten ist jedenfalls, wie er sich selber nennt und wie ihn die meisten anderen Dämonen nennen, zumindest die, die an ihrem Leben hängen, nämlich Demogorgon, Prinz der Dämonen.
Oh, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so die Einleitung zu einem ziemlich bekannten Gespräch, das ich oft mit Leuten habe, die D&D spielen. Also die nicht kennen. Jetzt habe ich den Satz falsch rum gesagt. Das ist dieses.
Was denn für ein Gespräch?
Ja, ich spiele gern D&D. Was ist denn D&D? Das ist so ein Pen and Paper. Kennst du Stranger Things? Ja, Stranger Things kenne ich. Ja, da spielen die auch so ein Spiel. Ach, und das ist D&D. Ja, gibt's Demogorgon dann auch? Ja.
Ja, das ist genau das, was ich meinte. Aber ich muss sagen, mir ging's auch so. Ich habe immer schon meine Kontaktpunkte mit Pen and Paper gehabt. Wir hatten sogar einen coolen Pen and Paper Kurs an der Schule. Shoutout an Herrn Schneider, glaube ich, der damals die DSA-Gruppe geleitet hat. Am Nachmittag, irgendwie donnerstags oder so.
War die beliebt?
Ich glaube, wir waren über 10 Leute.
Also nicht.
Wir waren eine große Truppe. Ja, für Oberstufenkurse war das ganz okay.
Das stimmt.
Jedenfalls ging es mir auch so, dass ich nach dem Abi irgendwie nicht mehr so zum Pen and Paper kam. Und dann habe ich aber Stranger Things gesehen in 2016 und habe mir gedacht, D&D, lass dich mal damit ein bisschen mehr beschäftigen. Und seitdem bin ich Feuer und Flamme dafür.
Und dann gab es irgendwie ein paar Jahre später diesen Podcast.
Genau so war's. Ja, aber Demogorgon, Prinz der Dämonen. Ganz viele unter den Dämonen, besonders die Ältesten unter denen, trauen sich aber gar nicht, seinen Namen überhaupt auszusprechen. Geschweige denn den Titel. Der Titel Prinz der Dämonen hat nämlich einiges an Gravitas im Abyss. Es ist nämlich kein geerbter Titel oder so, oder irgendwie einer, den man kriegt, dadurch, dass man irgendwelche Gebiete regiert, sondern Prinz der Dämonen ist derjenige, der die Macht und den nötigen Einfluss im Abyss hat, sich selbst so zu nennen.
Also so ein Hoheitstitel.
Genau. Es gibt immer wieder mal Dämonen, die versuchen, ihm diesen Titel streitig zu machen, aber bisher hat es keiner geschafft, ihn zu besiegen und den Prinzentitel an sich zu reißen. Aber Demogorgon ist auch nicht der erste Prinz der Dämonen. Mehr dazu später. Fangen wir mal mit den Basics an. Wie kann man sich denn eigentlich vorstellen, Demogorgon? Meistens wird er beschrieben als 5,5 Meter großes Biest. Eine Mischung aus extrem muskulösem Riesenaffentorso mit einem Dinosaurier-Unterkörper und einem schuppigen langen Echsenschweif, der sich am Ende in zwei giftige Klauen gabelt.
Klingt nach Dämon.
Zwei Skorpionsklauen. Ja, genau. Und abgesehen davon, sein wahrscheinlich erstmal offensichtlichstes äußerliches Feature sind seine zwei Köpfe. Er hat nämlich zwei Pavian-Köpfe. Und auch seine Arme teilen sich vom Ellbogen abwärts in jeweils zwei Tentakel auf.
Aber Aaron, das heißt, er sieht gar nicht so aus wie in der Serie.
Das stimmt. Da ist was dran. Hat mit dem Monster in Stranger Things relativ wenig zu tun. Das Monster in Stranger Things ist spannenderweise eher an Mindflayer angelehnt. Aber gut. Die beiden Köpfe von ihm. die haben eigene Namen. Ameul und Hatradir, die unterschiedliche Persönlichkeiten haben und die meiste Zeit über gegeneinander arbeiten.
Das klingt sehr harmonisch.
Dämon halt. Das ist natürlich nicht nur taktisch unpraktisch. Wow, taktisch unpraktisch. Kannst dir vorstellen, im Kampf ist das natürlich ein bisschen ein Nachteil. Aber es hat sogar seine Ex-Freundin zu Tode genervt.
Er hatte mal eine Freund?
Er hat schon mehrere Dämonenfürstinnen gehabt. Aber die, von der ich gerade rede, das ist die Shami Amurei, die, wie gesagt, selber Dämonenfürstin, Königin der Sukubi war. Und die war extrem genervt davon, dass er sich immer selbst mit sich gestritten hat. Jedenfalls von den Köpfen her ist Ameul mehr so der kluge, charismatische, täuscherische, ist das ein Wort, täuschende Teil, der sich von Hathradir losreißen will. Und Hathradir ist einfach purer Instinkt, Zerstörung, Wut, Chaos und der will sich nicht teilen. Die Vermutung von vielen ist, dass der einzige Grund, warum Demogorgon noch nicht über den gesamten Abyss herrscht, sondern nur über diese 88. Ebene, hauptsächlich, ist, dass er selber sein größter Feind ist.
Wow, das ist ganz schön, wie soll ich sagen, das ist irgendwie sehr philosophisch. Nee, nicht philosophisch, doch schon ein bisschen. Ich bin selbst mein ärgster Feind, deswegen kann ich nicht über mich hinauswachsen.
Ja, ich glaube, so geht's vielen von uns. Aber besonders, wenn ihr Dämonenfürsten seid.
Es ist okay, ja. Ich kann, also, okay. Ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, weil ich bin, das hätte ich fast gesagt, leider, ich bin keine Dämonenfürstin.
Okay, mein Beileid.
Mhm.
Ich würde sagen, wir schauen einfach mal direkt, bevor wir weiterreden, in den offiziellen Statblock von Demogorgon.
Das klingt gut.
Der wurde inzwischen schon 3-mal gedruckt, glaube ich. Die aktuellste Fassung ist Mordenkainen and Presents Monsters of the Multiverse. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob da jetzt ein paar Sachen geändert wurden. Ich bediene mich jetzt gerade der Fassung aus Mordenkainens Tome of Foes. Wenn sich jetzt im Detail nicht ganz ausgeht mit dem aktuellsten Print, das ist auch nicht so schlimm. Es geht ja hier gerade nur um die Hintergründe und die Idee des Demogorgon. Herausforderungsgrad 26. Über 400 Hitpoints im Durchschnitt, Armor Class 22, 50 Speed. Und dann natürlich total irre Werte, irgendwie Strength 29, Perception plus 19, Insight plus 11, resistent gegen Kälteschaden, Feuerschaden, Blitzschaden, hat True Sight auf 120 Fuß. True Sight sieht man sehr, sehr selten in der 5. Edition. Das ist eine Fähigkeit, die lässt dich alles sehen. In Dunkelheit, auch in magischer Dunkelheit, durch Illusionen in die ätherische Ebene und durch Verwandlungen. Er ist resistent gegen Magie, hat seine Legendary Resistances natürlich, kann mit seinen Tentakeln angreifen, das macht ordentlich Schaden. Also macht er 2-mal pro Zug, wären 28 Schaden und das reduziert das Hitpoint-Maximum, wenn es dich trifft. Aber das ist eigentlich gar nicht, was er macht. Er ist nicht so der Nahkämpfer, sondern er arbeitet mehr mit Tricks und magischen Effekten. Vor allem Illusionen. Also er kann Major Image, Project Image, Feeble Mind, Fear. Und er kann dich ansehen. Und sein Blick allein ist ein bisschen wie bei einem Basilisken oder bei einer Medusa. Der lässt dich schon unter den Bann fallen. In dem Fall wirst du nicht versteinert, sondern du wirst verzaubert. Und er hat verschiedene Effekte, die er, wenn er sich konzentriert, bewusst ausüben kann. Aber meistens lässt er einfach das Chaos walten. Das kann dich hypnotisieren, das kann dich wahnsinnig machen, das kann dich unterwerfen, sodass er dich kontrollieren kann. Und da er 2 Köpfe hat, kann er das natürlich relativ oft machen. Ja.
Das klingt ganz schön angsteinflößend und gefährlich und so nach etwas, das ich als Abenteurer wieder mal nicht begegnen möchte.
Ja, und dazu kommen natürlich noch, je nachdem, wo man ihn bekämpft, wie man ihn bekämpft, noch legendäre Aktionen, ja. Dann kommen auch noch seine Hort-Aktionen, die er da hat, wenn du ihn in seiner Heimat, in seiner Festung bekämpfst. Er hat regionale Effekte, wenn er sich da mal rausbegibt und sich längere Zeit an einem Ort befindet, dann wird in 6 Meilen Umkreis um ihn rum, fangen dann an, irgendwie sich Eidechsen und Giftschlangen zu sammeln und irgendwelche anderen giftigen Wesenheiten und alle Tiere in dem im Radius spielen verrückt und werden bösartig. Und natürlich, wenn man sich da zu lange befindet, dann wird man wahnsinnig. Die Dämonenfürsten-Klassiker quasi.
Yay. Das klingt ja super klasse. Also, ich muss sagen, ich muss das jetzt erst verarbeiten. Es wäre, glaube ich, besser, wenn wir jetzt eine kurze Rast machen. Wie ihr mitbekommen habt, wenn ihr uns regelmäßig hört, arbeiten wir seit einer Weile mit Holy zusammen und wir sind echt super happy mit denen.
Holy kommt aus Berlin und macht Softdrinks, also Energydrinks, Eistee und Sportgetränke, die zuckerfrei sind, keinen komischen Bullshit drin haben und super lecker sind und damit eine Top-Alternative zu anderen Herstellern sind.
Ich habe gerade sogar meinen Shaker in der Hand, also griffbereit. Jetzt ohne Witz, der steht wirklich hier.
Ich habe meinen immer in der Arbeit dabei und die haben jetzt eine neue Geschmacksrichtung rausgebracht.
Die heißt Grapefruit Giraffe. Die ist doppelt so groß wie die normalen Größen bei Holy und streng limitiert. 100 Portionen und wenn die aus sind, dann aus. Und ich rate euch schnell zu sein, weil ihr habt da sogar noch einen süßen Giraffenlöffel dabei. Der ist extra lang, damit ihr an den Boden von eurer Dose drankommt.
Ja, das mit der Giraffe ist schon eine coole Idee.
Ja.
Aber ja, wenn Grapefruit nichts für euch ist, dann könnt ihr euch einfach mal so ein Starter-Set holen und euch da durchprobieren. Die haben so viele Geschmacksrichtungen, da ist safe für jeden was dabei. Also wie gehabt, mit Code DENGLISH5 kriegt ihr 5 Euro Rabatt auf die erste Bestellung. Code DENGLISH5, alles groß und zusammengeschrieben.
Das steht auch alles nochmal unten in den Shownotes. Weiter geht's. So, jetzt sind wir ausgeruht. Wo geht's denn als nächstes hin, Aaron?
Es geht in die 88. Ebene des Abyss.
Kritisch.
Das klaffende Maul. Das ist eine Abyssebene, die zweigeteilt ist in tropischen Dschungel und riesigen Ozean. Und irgendwo in diesem Ozean stehen zwei Türme mit Totenkopfdächern. Das habe ich komisch ausgedrückt. Also nicht Totenköpfen auf den Dächern, sondern Totenköpfen, Eisdächern. Und zwar nicht echten, sondern einfach so riesigen, nachgemachten Totenköpfen, weil es sind große Türme.
Also ganz ehrlich, richtige Totenköpfe wären viel epischer gewesen.
Ja, aber so große Wesenheiten gibt's gar nicht, weil die Türme so riesig sind.
Schade. Naja, also ich muss sagen, bisher klingt das, bis auf das, dass es Totenköpfe auf dem Dach hat, die, ja gut, wenn sie echt wären, wären sie angsteinflößender. Klingt das gar nicht so kritisch, so ein bisschen Dschungel, bisschen Wasser.
Nee. Stell dir vor, ich höre jetzt hier einfach auf zu erzählen. Es ist einfach ein Typ mit Schlangenarmen und er hat zwei Türme mit Totenköpfen auf dem Dach.
Das klingt nach einem...
Das ist, was ihr wissen müsst über Demogorgon.
Das klingt nach einem wilden Fantasy-Roman. Das ist dann so ein richtig wacker Bösewicht, so keine Ahnung, so wie der Eiskönig bei Adventure Time, der einfach nur genau. Da in seinem Schloss sitzt und eine Prinzessin will und Pinguine hat.
Ja, und so ist es bei Demogorgon natürlich nicht. Die Geschichte endet an dieser Stelle noch nicht, denn die zwei Türme sind mit einer Brücke verbunden in der Mitte.
Wow, das ändert alles.
Nee, Spaß. Also diese Festung, die hat einen Namen, das ist Abyssim. Und da geht sein ganzer verrückter Shit ab. Er hat tief unten in einem der Türme ein Portal in die 89. Ebene, also die nächste, das Schattenmeer. Das ist die Domäne von einem seiner größten Gegenspieler, nämlich Dagon, dem Dämonenfürst der dunklen Tiefen. Und der ist zwar einer seiner größten Gegenspieler, aber gleichzeitig ist er auch einer seiner größten Verbündeten, wenn nicht sein größter Verbündeter.
Weil, lass mich raten, der eine Kopf versteht sich super mit dem und der andere gar nicht.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so ist. Ich glaube, es ist einfach das pure Chaos bei diesen Dämonen da unten, dass allein dadurch, dass sie sich schon so lange bekämpfen, sind sie halt auch Buddies.
Makes sense. Okay, also
aber... Wobei das mit den Köpfen ist eine ganz gute Theorie.
Du musst jetzt noch weiter erzählen, was da für crazy shit abgeht, weil bisher wissen wir, es gibt eine Brücke zwischen den Türmen und er hat einen Keller mit einem Portal.
Ja, also jedenfalls meistens forscht er da an irgendwelchen komischen Sachen. Gemeinsam mit dem Dagon. Die haben da ihre kleinen gemeinsamen Forschungsprojekte, an denen sie arbeiten.
Oh, ich habe so Angst vor Demogorgon. Das geht ja nicht in seinen Keller.
Nicht so bösartig.
Da macht er kleine Forschungsprojekte.
Okay. Also es ist halt einfach so, Demogorgon ist noch, wenn man es im Vergleich ansieht, einer der intellektuelleren Dämonenfürsten.
Ja, der hat nämlich sogar eine Brücke.
Man sagt ihm zum Beispiel nach, dass er Chimären erfunden hat. Ettins, sogar den ersten Todesritter. Und wir haben ja im Statblock auch gesehen, er ist halt nicht dieser typische, ich hau drauf und mach irgendwie lästig mit meinen Tentakeln und so, sondern er ist ein mächtiger Magier.
Mhm.
Vor allem was Illusionsmagie und Charms angeht. Und deswegen beschäftigt er sich halt auch so mit so Sachen wie Research.
Es tut mir leid. Ich bin immer noch nicht drüber hinweg, dass du sein Zuhause so richtig episch aufgebaut hast und dann ist es schon irgendwie zerfallen bei den Knochendächern. Weil es sind nur nachgemachte Totenschädel. Und er so, aber es sind nicht nur zwei Türme. Nein, er hat eine Brücke.
Okay, wie auch immer. Bewegen wir uns mal mehr in Richtung Geschichte. Es gibt mehrere Legenden, wo er herkommt und was seine Geschichte ist. Aber eine davon besagt, und auf die möchte ich mich konzentrieren, dass er ursprünglich gar kein Dämon war, kein Tanari, sondern einer der Primordials. Eine urtümliche Elementarmacht des Chaos und eines der ersten Wesenheiten, die den Abyss jemals betreten haben. Direkt gefolgt wurde er von Dagon, mit dem er dann einen Kampf um die Kontrolle über das Dämonenreich ausgetragen hat, wie man das halt so macht. Und wie ist es, Marie? Wenn sich zwei streiten,
freut sich der Dritte.
Genau. Der Kampf hat die beiden so beansprucht, dass zu dem Zeitpunkt Obox Ob die Macht im Abyss an sich gerissen hat. Einer der Oberis, die ältere Art der Dämonen, mehr dazu in unserer Dämonenfolge, der ist Dämonenfürst der Gifte. Eine Mischung aus einem Riesenskorpion, der in einem Riesenhundertfüßler endet und gleichzeitig aber wie ein Zentaur hängt oben aus dem Kopf ein menschlicher Torso raus. So kann man sich den Obox Ob vorstellen. Der wurde besiegt und der versucht natürlich bis heute sich zu rächen.
Obox Ob.
Genau.
Das ist irgendwie ein ganz schön epischer Name.
Da gab es so ein temporäres Bündnis zwischen Demogorgon, Orcus und Baphomet und die haben den dann gestürzt und so weiter. Und dann ist ein ganzen Haufen Schnickschnack passiert. Zigtausend Jahre Geschichte, dann ab bis unten. Ewig viele Machtkämpfe und Kriege und der eine sticht den anderen aus und so weiter.
Mhm.
Eine der aktuelleren Machtspielereien ist noch, dass sich zeitweise Gratzt und Orcus um den Titel Prinz der Dämonen gestritten haben.
Wer war Gratzt nochmal?
Und dann kam,
über den haben wir auch schon geredet.
Ich glaube, ehrlich gesagt, über Gratzt haben wir noch nicht so viel geredet. Gratzt ist der Dämonenprinz der Lust. Also der wird oft bezeichnet als einer der, ich will nicht sagen Erfinder, aber Anführer der Succubi.
Mhm. Deswegen, weil ich die Succubus-Folge gemacht habe, ist mir der jetzt eingefallen.
Ah, wahrscheinlich.
Mhm.
Ja, ebenfalls, der Gratzt hat sich mit dem Orcus gestritten. Der Orcus ist der Dämonenfürst des Untods, um den Titel Prinz der Dämonen. Weil die haben gesagt, weißt was, die anderen sind nicht so wichtig, eigentlich haben wir hier ja das Sagen. Und es hat dem Demogorgon gar nicht so gefallen, dass die dachten, einer von den beiden könnte den Titel haben. Deswegen kam der rein, hat ein Dutzend andere Dämonenfürsten getötet vor ihren Augen, hat ihre Lebenskräfte absorbiert und hat Gratzt und Orcus zur Unterwerfung gezwungen.
Also er hat den ultimativen Power-Move gemacht.
Genau. Und die gehören seitdem und vorher auch schon zu seinen größten Feinden. Demogorgon war eine Zeit lang so mächtig, dass er sogar zu den niederen Gottheiten gezählt wurde. Und er ist es auch immer noch. Also er, man sieht schon Herausforderungsgrad 26, das ist jetzt nicht auf Gott-Level, aber es ist schon da oben und er ist zum Beispiel auch der Patron von einem ganzen Haufen an Hexenmeistern. Mhm. Allgemein, also er hat schon so ein paar Verbündete, da zählen neben dem Dagon auch die Sankt Moi dazu und sein Kult. Denn er hat, wie wir schon gesagt haben, Hexenmeister, ganz selten sogar Kleriker, Paladine und einen Haufen verrückte Frosch-People im Underground.
Mhm. Frosch-People.
Ja, die Kuators.
Ich mag Frosch-People. Sind das süße Frosch-People oder sehen die auch so crazy aus?
Die sind absolut nicht süß.
Ach, schade.
Also wenn Kuators sind nicht süß. Wenn ihr nicht meiner Meinung seid, könnt ihr das uns gerne in die Kommentare schreiben, aber ich bezweifle, dass wir da auch nur einen positiven haben werden. Wenn wir schon beim geschichtlichen Hintergrund sind, reden wir mal über den realgeschichtlichen Hintergrund. Denn Demogorgon ist tatsächlich keine Erfindung von D&D, sondern basiert auf einem echten Gott, also einem realgeschichtlich erwähnten Gott.
Ja, ja, nee, es gibt ihn, Aaron. Bin davon überzeugt.
über den man aber nicht so viel weiß.
Seine Kirche besteht aus zwei Türmen mit einer Brücke.
Das erste Mal erwähnt wird er um die 350 bis 400 nach Christus und Überlieferungen gab es dann bis zum 16. Jahrhundert. Schreibt zumindest Wikipedia so. Ich meine, natürlich hat diese reale Gestalt nicht so viel zu tun mit der Gestalt, wie sie jetzt in Tindy ist. Also diese ganze Geschichte mit seinen Tentakelarmen und zwei Köpfen und so, das ist nicht in der echten Überlieferung mit drin. Aber diese Grundidee von einem Oberdämon, die kommt daher.
Okay.
Genau. Hast du noch Fragen zu Demogorgon?
Hast du eine Ahnung, warum ausgerechnet der rausgepickt wurde für die Serie zum Beispiel? Weil ich meine, also bei Vecna kann man sich's denken. Vecna ist so einer der Figuren aus dem D&D-Multiversum quasi. Aber ich frage mich schon so ein bisschen, wieso die Entscheidung ausgerechnet auf Demogorgon trifft. Wobei ich mir schon vorstellen kann, dass das auch so ein bisschen am realgeschichtlichen Hintergrund liegt. Aber weißt du das?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, dass die Duffer Brothers hergegangen sind und gesagt haben, wir nehmen einfach einen, der einen coolen Namen hat. Weil, muss auch dazu sagen, die Kinder in der Serie, die halten sich jetzt auch nicht unbedingt eins zu eins an die Lore, von der ich gerade erzähle, sondern die sagen, also da gibt's nicht Demogorgon, sondern es gibt den Demogorgon, was schon mal ein bisschen eine andere Bezeichnung ist. Und es gibt eine Umsetzung von dem Abenteuer, das die Kinder in der Serie spielen, in echt. Es gibt so eine Stranger Things Starter Box.
Ja.
Die würde mich ehrlich gesagt total interessieren. Das Abenteuer habe ich noch gar nicht gespielt. Also da würde mich echt interessieren, wie das so ist.
Ich kenne mich da auch nicht aus. Gleichzeitig muss man auch sagen, ich glaube, die Kinder geben dieser Kreatur in der Serie doch den Namen anhand dem, was sie aus dem Spiel kennen. Ich muss mir das mal wieder angucken. Aber ja, Demogorgon, das kennen sehr viele, die kein D&D kennen und das ist cool.
Genau, und von daher stellt sich die Frage, auf einer Skala von einem bis vier Tentakeln als Armen, was gibst du dem Prinz der Dämonen?
Ich gebe ihm eine 3 von 4. Er hat eine sehr coole Behausung, wie mir beschrieben wurde. Es tut mir leid, mich hat das leider echt ein bisschen zerfetzt. Mein Humorsystem ist, glaube ich, ein bisschen kaputt. Und ich ziehe mir aber einen Punkt ab, weil er ein bisschen hässlich ist in meiner Vorstellung.
What? Okay, solide.
Find auch.
Ich habe noch eine Sache, über die ich reden möchte. Vielleicht hätte ich das nicht ganz am Ende der Folge anteasern sollen, sondern schon vorher erwähnen. Wir haben ein neues Gewinnspiel geplant. Und zwar bei uns im Discord. Mehr Infos gibt's in der nächsten Folge oder dann über Instagram und Discord. Aber ich kann schon sagen, was es geben wird, nämlich 5-mal das neue Abenteuer. Vecna Eve of Ruin. Sobald es rauskommt, kriegt ihr es auch von uns zugeschickt, wenn ihr denn zu den glücklichen 5 gehört.
Ja, zurzeit Arons Hyperfixierung dieses Abenteuer. Er liest sich da sehr viel rein und ist am Rumrecherchieren.
Das stimmt. Deswegen habe ich mir jetzt auch so ein paar Themen rausgepickt, die in Vorbereitung auf das Abenteuer kommen, ohne da jetzt zu viel zu spoilern. Ja,
sehr cool.
Und ja.
Dann fehlt noch ein Ding und ich fürchte, das ist halt zum Scheitern verurteilt. Aber ich versuche es mal. Ich versuche eine gewisse Melodie zu spielen. Das ist ein bisschen schwierig mit dem Kazoo.
Was hätte das sein sollen? Das
hätte die Stranger Things Intro-Melodie sein sollen.
Das war nicht mal nah dran. Also.
Aua. Weißt du,
Entschuldigung.
Macht bitte wieder 2 Wochen Urlaub. Muss ich mir nicht so Gemeinheiten anhören.
Nee, also ich weiß es zu schätzen, dass du es versucht hast. Der Wille zählt eigentlich.
Danke. Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Und ich bleib die Marie.
Und ich war der Aaron. Bis bald.
Bis bald.